Das war doch mal dein Lieblingswort, Stefan. Alphas, Netto, Umsatzsteuer.
Die Umsatzsteuer ist eine Alphas, Netto-Steuer mit Vorsteuerabzug.
Genau.
Das war aber mein zweitliebstes Wort nach dem gewerbesteuerlichen Schachtelprivileg.
Ja,
Gruß geht raus an Dr. Eisinger, unser BWL-Professor.
Ja, ja. Okay, aber...
Ist aus den Jungs doch noch was geworden,
wenn das schon noch...
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Also, aber selbstverständlich war es das noch nicht.
Nee.
Wir sind schlau und vermieten an Monteure.
Richtig.
Das machen wir vor allem deshalb, weil wir jetzt über Umsatzsteuer, was du immer, irgendwie ist das so ein bisschen, es war lange Jahre dein irgendwie so ein bisschen Geheimfavorit, ne?
Warum? Ja,
fand er richtig gut.
Die Leute wollen nicht so richtig an die Umsatzsteuer ran, weil es dann eine ganz andere Steuer hat. Viele denken auch immer, wenn man umsatzsteuerpflichtig vermietet, wird man sofort gewerblich. Das hat aber nichts damit zu tun. Ich ziehe sogar als Privatperson aus einem Kfz-Ankauf die Vorsteuer, weil ich das dann umsatzsteuerpflichtig an meine GmbH belasse. Oder ich optiere mit der privaten Immobilie zur Umsatzsteuer, weil ich die an eine Firma vermiete. Das hat nichts mit Gewerblichkeit zu tun. Also weder wenn ich eine Fernwohnung betreibe, noch wenn ich Monteursvermietung mache, bin ich gewerblich. Ich bin immer noch privater Vermieter, nur halt mit Umsatzsteuer. Und in unserem Fall waren zwei Wohnungen, die waren noch vermietet, aber waren schon gekündigt sozusagen. Die müssen demnächst saniert werden. Deshalb auch die Aufregung mit den Balkonen und der 15%-Grenze. Und jetzt ist es so, immer wenn ich kurzfristig vermiete, kurzfristig ist alles unterhalb eines halben Jahres, dann nennt sich das nicht mehr im umsatzsteuerlichen Sinne Vermietung, sondern das ist dann ein Beherbergungsumsatz. Und Beherbergungsumsatz, kann jeder auf seine Hotelrechnung gucken, kostet 7% Umsatzsteuer. Wenn ich also jetzt Umsätze mache, die 7% Umsatzsteuer auslösen, und ich habe ja noch die Kleinunternehmerregelung, aber die will ich jetzt gar nicht in Anspruch nehmen.
Ich vermiete also jetzt einfach an irgendwen mit Umsatzsteuer.
Weil ich kürzer als 6 Monate vermiete.
Das ist jetzt so.
Ne? Dann darf ich aus jedem einzelnen Eingangsumsatz in Zusammenhang mit dieser Immobilie, aus jeder Rechnung, die Vorsteuer ziehen. Wenn das 2 von 10 gleich großen Wohnungen sind, geht ja nach Fläche, darf ich 2/10 der Vorsteuer aus der Notarrechnung ziehen.
Erklär für Nichtunternehmer, was heißt Vorsteuer ziehen?
Das ist die Umsatzsteuer, die mir andere in Rechnung stellen.
Also ich habe, lass mal vereinfacht sagen, von den 100.000 Euro Kaufnebenkosten waren 10.000 Euro Notarkosten, ja. 1%, ganz grob.
Ja.
So. Diese Notarkosten beinhalten, jetzt machen wir es noch ganz gut, in Wirklichkeit waren es 11.900, war die Rechnung
von Notar,
10.000 plus Umsatzsteuer.
Ja.
Die beinhaltet 1.900 Euro Umsatzsteuer.
Genau.
Der Notar ist nämlich verpflichtet, Umsatzsteuer auf seine Leistung zu verrechnen.
Richtig.
Das habe ich bezahlt, das ist für mich erstmal einfach Kosten, so, weil ich nicht vorsteuerabzugsberechtigt bin als Vermieter. Jetzt kann ich aber was machen, jetzt habe ich 2 von 10 Wohnungen flächenmäßig, also 20% habe ich jetzt in der umsatzsteuerpflichtigen Kurzzeitvermietung, jetzt mache ich was?
Ich ziehe im Rahmen der Umsatzsteuervoranmeldung ein Fünftel davon, also 380 Euro, bekomme ich vom Finanzamt erstattet.
Die kriege ich, ne? Also ich mache jetzt, fülle ein Formular aus und da sage ich jetzt hier, 20% meiner Eingangsumsätze sind, oder meine Ausgangsumsätze nennt man es dann, glaube ich.
Der Ausgangsumsatz ist genau.
Sind umsatzsteuerpflichtig.
Ja.
Deshalb darf ich jetzt auch 20% von den Eingangsrechnungen als Vorsteuer ziehen. Ja. Macht jetzt nur auf die Notarrechnung 380 Euro. Einmalig, weil die habe ich nur einmal bezahlt. Ne? Aber nicht nur auf die Notarrechnung, sondern genauso auf die Maklerrechnung, die, sagen wir mal, 40.000 Euro war.
3% plus Umsatzsteuer,
ja.
Wären wir bei 35,7. Also von den 5,7 ein Fünftel, das sind 1.350 Euro, kriege ich auch dort wieder.
Ja.
Und das Beste ist, diese Monteurswohnungen, die ja jetzt saniert werden,
ja,
die auch mit Möbeln ausgestattet werden,
ja,
von jeder einzelnen Rechnung. Und das ist auch das Größte. Ich habe zwar nur 7% auf meine Ausgangsleistung, weil es Beherbergungsumsätze sind, kriege aber die vollen 19% aus den Rechnungen wieder. Also das, was ich den Wohnungen direkt zuordnen kann, dort bekomme ich 100% der Vorsteuer wieder. Die Allgemeinrechnung für das ganze Haus.
Ich stecke in jede der Wohnungen 10.000 Euro in die Möbel. Mhm. Ne, sind jeweils 1.900 Euro Umsatzsteuer auf der IKEA-Rechnung. Ja. sind 3.800 Euro gesparte Steuern, dadurch, dass ich die Vorsteuer ziehen kann. Mhm. 2 von den 10 Balkonen entfallen auf diese Wohnungen, 20.000 Euro, darauf 3.800 Euro Vorsteuer, die ich an die Handwerker bezahlen musste, die kriege ich zurück. Ne? Also ich bin relativ schnell, bin ich dabei, selbst wenn ich diese Vermietung auf eine Art und Weise mache, dass ich gar nicht mehr Mieteinnahmen am Ende nach Verwaltungskosten und sowas mit der Kurzzeitvermietung mache, habe ich 10.000, 15.000 Euro Steuern gespart, einfach durch die gezogene Vorsteuer.
Auch die Sanierung mit, also wenn du nochmal 20.000 pro Wohnung, ne, nochmal 7.600 Euro Vorsteuer.
Ja.
Also was nehmen wir oben drauf? 10.000 Euro.
Das reicht nicht.
Ja. Reicht 15.000.
Ja.
Gut. Sind wir jetzt schon insgesamt über die, wir betrachten jetzt den 10-Jahres-Zeitraum, haben sofort abziehbare und welche über 10 Jahre, dann hätten wir jetzt über 10 Jahre schon 150.000 Euro Steuern gespart. Nochmal kurz, was da in der Praxis passieren muss. Also jetzt, ich habe das Haus gekauft, jetzt werden 2 Wohnungen leer. Als Beispiel, und ich komme da auf die Idee, das an Monteure zu vermieten, dann wäre das ein Case. Gibt es andere Möglichkeiten, wie ich das vermieten kann, wie ich an die Umsatzsteuer rankomme, irgendwas?
Du kannst zum Beispiel langfristig auch an Unternehmer vermieten, die müssen aber ihr Unternehmen da drin betreiben. Mhm. Und es müssen auch umsatzsteuerpflichtige Unternehmen sein, also Arzt oder Versicherungsvertreter funktionieren nicht, die unterliegen nicht der Umsatzsteuer. Aber
was ist mit einem, der Rent-to-Rent macht?
Wenn er auch wenn er auch kurzfristig Rent-to-Rent macht, was ja der Fall ist,
ja,
dann hat er dort umsatzsteuerpflichtige Ausgangsumsätze und an den kann ich mit Umsatzsteuer langfristig vermieten.
Ja, weil das haben wir zum Beispiel, wir haben das ja in Ludwigsburg bei der Wohnung, ne? Über Jahre immer wieder gemacht, da läuft der Mietvertrag, aber dann, was haben wir da abgeschlossen, für 2 oder für 3 Jahre?
Ja. Dort hast du die Option, mit 19% Umsatzsteuer zu vermieten.
Ja. Okay, da könnte man es auch machen.
Ne? Richtig, also wenn ich selber kurzfristig vermiete, sind es 7%. Wenn ich langfristig an umsatzsteuerpflichtige Unternehmer vermiete, sind es 19%. Das stört den Unternehmer, nee, weil er ja die 19% auch wieder vom Finanzamt wieder kriegt.
Das
war doch mal dein Lieblingswort, Stefan. Alphasen-Netto-Umsatzsteuer.
Die Umsatzsteuer ist eine Alphasen-Netto-Steuer mit Vorsteuerabzug.
Genau.
Das war aber mein zweitliebstes Wort nach dem gewerbesteuerlichen Schachtelprivileg.
Ja,
ich Gruß geht raus an Dr. Eisinger, unseren BWL-Professor.
Ja, ja. Okay, aber
ist aus den Jungs doch noch was geworden, wenn er sich
schon. Ja, genau.
Der hat wenigstens einer hat zugehört.
Der hat uns in der Vorlesung immer beim Pokerspielen erwischt, weil wir live Poker gespielt haben, online quasi am Laptop. Und dann hat er über Steuern gesprochen und er hat nicht aufgehört zu reden und hat sich währenddessen so hinter dich gestellt und hat dann kurz geguckt, was gerade im Pott liegt und was und hat das dann angefangen zu kommentieren und dann wusstest du wurdest erwischt, ja. Genau, also Pokern lief nicht so gut. Zum Glück haben wir auf Immobilien umgesattelt.
Wobei ist das weit weg vom Pokern?
Ja,
nee, es ist ja Monopoly.
Aber nochmal, weil das einen Unterschied macht für mich in der praktischen Anwendung quasi. Es ist ja der eine Fall, ist, ich werde aktiv für die Leute zuhören, ich werde aktiv Monteursvermieter und sage, ich gehe diesen Weg. Dann würde ich wahrscheinlich irgendwann ein ganzes Monteurshaus daraus machen.
Aber selbst das ist noch nicht gewerblich. Gab es übrigens ein Urteil, da hat jemand 19 Immobilien in einem Haus, 19 Wohnungen in einem Haus kurzfristig vermietet und es waren immer noch private Vermietungseinkünfte mit Umsatzsteuer. Es war kein Hotelbetrieb.
Und weil der von den Nebenleistungen abhängt und nicht von der Anzahl.
Richtig, vom Frühstück, von der Rezeption, dass du permanent hingehen kannst. Genau.
Sachen, ja. Also das war Monteure, oder was?
Das war Monteure oder Ferienwohnungen. Ne?
Okay, und das ganze Haus war quasi so.
Richtig, 19 Wohnungen.
Ja. 19 von 19.
Genau.
Oder? Ja. Okay, okay. Und aber das ist jetzt der eine Weg und der andere Weg wäre ja jetzt, was ich weiß, was viele machen, dass sie sagen, ich gebe das jemand, der Rent-to-Rent macht, da kriege ich ein bisschen mehr als Marktmiete, also kann man schon einen kleinen Aufschlag ja nehmen, weil ich genehmige dem die Untervermietung kurzzeitig und da
10% Aufschlag.
10% Aufschlag, was schon mal ziemlich cool ist, 10% über Marktmiete, habe dann plötzlich einen gewerblichen Mieter und kann die ganze Umsatzsteuergeschichte machen. Ja. Das ist cool. Ja. Wir haben uns jetzt überlegt für den Case, dass wir dieses Haus nach 10 Jahren erstmal verkaufen. Ja, du hast schon sofort fleißig interveniert, dass du das auf gar keinen Fall so lange halten würdest und warum und wie kommen wir auch jetzt gleich dazu. Aber jetzt sind wir ja mittlerweile wieder raus aus der VV GmbH und halten das privat. Und jetzt wissen wahrscheinlich die meisten Zuhörer, dass man Immobilien, wenn man sie 10 Jahre gehalten hat, im Privatvermögen, also nicht in einer VV GmbH, steuerfrei nach 10 Jahren verkaufen kann. Erklär bitte erstmal nochmal, warum ich überhaupt auf die Idee kommen könnte, Steuern zu bezahlen. Nach 10 Jahren verkaufen, nee, nach 9 Jahren verkaufe ich meine Immobilie, dann muss ich plötzlich Steuern bezahlen.
Richtig. So will es das Gesetz. Letzten Endes in Paragraph 23 ist definiert, wann man auch wenn man eine private Immobilie verkauft, trotzdem eine Steuer bezahlen müssen, nennt sich dann privates Veräußerungsgeschäft. Und die Regelung ist halt glasklar, wenn zwischen dem Notarvertrag, also es geht immer, die Frist geht immer los, wenn ich beim Notar sitze und den Kaufvertrag unterschreibe, innerhalb von 10 Jahren die Immobilie wieder verkaufe, dann ist es ein steuerpflichtiges Geschäft. Und dann muss ich ganz normal im Rahmen eines progressiven Steuersatzes den Immobiliengewinn besteuern.
Der ermittelt sich wie?
Der ermittelt sich aus dem Veräußerungspreis abzüglich der Anschaffungskosten, aber um die vorgenommene Abschreibung gemindert. Und die betrug ja bei uns 3,5%. Wenn ich also jetzt kurz vorher verkaufe, kurz vor Ablauf der 10-Jahresfrist, dann sind ja schon fast 10 Jahre lang 3,5% Abschreibung gelaufen. Also von unseren 880.000 Euro Gebäudeanschaffungskosten. Aber
schön ins Knie geschossen. Ja?
Genau. Mhm. Ungefähr ein Drittel ist weg. Das sind 300.000.
Ah, nur das Gebäude?
Ja. Genau. Ja. Ich habe quasi so 300.000 Euro abgeschrieben. Mhm. Der Gebäudebuchwert ist jetzt also bei 580.000. Mhm. Da kamen noch die 220 Euro Grund und Boden. Den haben wir ja nicht abgeschrieben. Mhm. Da sind wir bei 800.000 Euro Buchwert, Gebäude und abgeschriebenes, abgeschriebenes Gebäude und Grund und Boden.
So steht es quasi bei uns in den Büchern privat. Ja.
Kann man so sagen, ja. Und 1,6 Millionen, hast du ja vor uns gesagt, Wertsteigerung.
Das haben wir vorhin, haben wir mal so ein bisschen vor uns hin philosophiert. Das ist jetzt, wir haben ja das Haus gut und günstig eingekauft, mit einem echten Problem zu lösen, nämlich statisch nicht mehr sauberen Balkonen. Das traut sich nicht jeder zu. Das haben wir gelöst. Außerdem haben wir jetzt auch ein paar Jahre lang Mietsteigerungen, ne? Weil wir haben irgendwie auch, wir sind mit den Mietern gut umgegangen, haben das, was gesetzlich sowieso möglich und vorgesehen ist. Und das Haus hat jetzt einfach einen Wert von 1,6 Millionen, was ein völlig reales Entwicklungsszenario ist, was wir am Fließband erleben, dass Häuser auch viel schneller teilweise einen Wert deutlich mehr erhöhen sogar.
Wer das jetzt nicht glaubt, wir haben es ja ungefähr zum Faktor 14 der Miete erworben mit Problemen. Ja. Und wenn wir die Miete geschafft haben, auf 100.000 Euro zu erhöhen in 10 Jahren, was total machbar ist, haben das Problem gelöst. Wenn wir es jetzt, es reicht jetzt für Faktor 16 weiter zu verkaufen. Also,
Das
sind wir bei 1,6. Also, ist ein mehr als realistisches Szenario. Ja?
Ich möchte es auch nochmal, also für die, die jetzt vielleicht Einsteiger sind und zuhören, ne? Also im Kleinen geht das auch mit Wohnungen. Kleine also Wohnungen zur Altersvorsorge, genau. Und die kann man aufwerten und dann kann man auch, also man hat nicht so viel Gestaltungsspielraum wie bei einem Mehrfamilienhaus. Man kann nicht ganz so viel machen. Ne? Beim Mehrfamilienhaus kann man größere Probleme einkaufen und größere Probleme lösen. Aber tatsächlich tust sowohl du das als Investor, als auch wir seit Jahren uns unglaublich. Wir haben jetzt gerade wieder von Einschätzungen von unseren Banken bekommen, weil wir auch Häuser teilweise nachbeleihen und Geld wieder rausziehen, Liquidität wieder rausnehmen. So. Diese Arbeit über Jahre reinzustecken, diese Balkone sanieren, die Mieten anheben, was wir alles gemacht haben, sonst was für Sanieren, Entwicklungsmaßnahmen, Gartenanlagen, schön, also unglaublich, was wir alles gemacht haben. Das tatsächlich erhöht den Wert massiv in den Immobilien. Und ist dann natürlich schön, wenn ich das dann monetarisiere über einen Verkauf, dann muss ich eben nur gucken, dass ich darauf keine Steuern bezahle.
Ich bin da auch immer überrascht bei meinen ca. 200 Einheiten, wenn man sich dann für so ein Gebäude mal nach einem Jahr mal wieder eine Mietliste geben lässt oder nach 2 Jahren.
Ja.
Ich frage mich auch, wo kommt denn der Sprung aus? Ja. Einfach nur, jemand zieht aus, jemand Neues zieht ein, wird 50 Cent teurer, dort mal eine Sanierung und so. Es ist enorm.
Wir machen ja seit vielen Jahren ein Portfolio-Update, wo wir unsere Mieten so ein bisschen mitverfolgen, die Community teilhaben lassen. Ne? Und ich ganz grob jetzt, ne? Wir waren, glaube ich, bei 500.000, 600.000 Euro Miete. Und ich weiß noch, wo wir vor 2 Jahren plötzlich über 1 Million Miete waren. Unglaublich, mit fast noch denselben Immobilien. Also so dieser Kernbestand, wo wir gesagt haben, da entwickeln wir viel und machen und es ist verrückt.
Ne? Und also zumindest bei mir, ich habe jetzt nicht so einen Druck auf dem Mietmarkt, es war nie nötig, irgendeinen Mieter rauszuekeln oder irgendwie über die gesetzlichen Grenzen zu gehen. Das passiert einfach.
Vor allem, also wir haben teilweise Häuser gekauft, die zur Hälfte des Marktes vermietet waren und durch Alleinfluktuation und Renovierung und Neuvermietung ist ja ein wahnsinniger Sprung. Ne? Also wir haben das, glaube ich, nur so ausführlich gerade kommentiert, weil es absolut realistisch ist, dass wir dieses Haus kaufen für 1 Million und jetzt nach 10 Jahren sowieso, wahrscheinlich können wir den Wert deutlich schneller heben, es für 1,6 verkaufen. Wäre jetzt aber steuerlich brutal.
Also privat nach Jahr 9 wäre eine Katastrophe.
Nach Jahr 9, genau.
Das wäre auch total dämlich. Also das Jahr muss man irgendwie noch aushalten. Dann,
ne? Ja, genau. Aber gut, ne? Könnt ihr, warum auch immer, wir wollen es euch nur vorrechnen.
Ist aber ja erstmal.
Das wäre der brutalste Fail.
das wäre natürlich wahnsinnig dumm, aber dass ich das jetzt überhaupt nach 10 Jahren steuerfrei vertaufen darf, ist ja ein Riesenprivileg der Immobilie, ne? Also das gibt es ja, also...
Über wie viel Steuer reden wir? Lass bitte den Betrag nennen, bevor du
das... Was, 370.000 Euro?
Das hatten wir vorhin ausgerechnet.
42% auf 800.000 Euro Gewinn. 1,6 Millionen minus 800 Buchwert. Ne?
Also 1,6 minus das,
was 800.000 Buchwert. Und
darauf dann den privaten Steuersatz von 45%. Das
sind 360.000.
Ne? Ja, also 360.
Plus Soli.
Also das ist dann so, man geht zum Notar, kriegt das Geld und dann kommt irgendwann aber ein netter Brief vom Finanzamt. Also das Schlimmste, was ich mal gehört habe, das hat ein Unternehmensgründer uns erzählt, ne? Der hat ein Millionenunternehmen aufgebaut, weiß ich nicht, 30 Millionen oder was, Exit gemacht, hatte keine Holding, dann kam der Brief.
Das war, den habe ich, genau, ja. 10.500.000 Euro. Den,
ja, das warst also, du. Es waren
10.523.687. Weißt du, da habe ich so, wie konnte das passieren, ne?
Unangenehmer Brief. Aber ich kann sagen,
also 360.
Du hast gerade ein bisschen gezögert, aber es ist ja schon so, also Aktien,
ja,
ETFs, was auch immer, die kann ich nicht einfach steuerfrei verkaufen hinterher und den Gewinn mitnehmen. Das ist schon erstmal ein Privileg von vermieteten Immobilien. Jetzt hast du nur eine ganze Latte von Privilegien im Kopf, die man sonst noch so nutzen kann und was man alles machen kann. Aber das ist ja an sich schon erstmal etwas, das für die Immobilie spricht, dass ich das tun kann. Ne? Weil ich habe jetzt 800.000 Euro nach Jahrzehnten möglicherweise dann steuerfrei auf dem Konto. Das habe ich nur vorhin im Vorgespräch, da war ich mich gerade schön reingeredet, wie cool ich das finde. Und dann meinst du, ja, da würdest du an der Stelle gerne ergänzen, dass das Quatsch ist, das so zu machen.
Ich würde euch gerne challengen. Also man muss jetzt die Immobilie unterscheiden. Es gibt Immobilien, die kaufe ich, lasse die liegen und die haben eine stetige Wertsteigerung. Schön, dann nehme ich den Gewinn nach 10 Jahren mit.
Schritt für Schritt. Die sind jedes Jahr, werden die 80.000 Mehrwert.
So. Bei dieser Immobilie haben wir ja das wesentliche Problem schon vor Übergang Nutzen-Lasten gelöst. Das heißt, ich vermute, selbst ohne Wertsteigerung und Mietanpassung, was man auch sich nochmal ein Jahr Zeit nehmen kann und das machen kann. Ja. Wir haben innerhalb von 2 bis 3 Jahren einen Wert, der mit 1,5 Millionen darstellbar wäre.
Der Großteil quasi dieser ganzen Wertsteigerung passiert relativ nah am Anfang.
Durch noch die vorm Dinge, Anfang, wenn man
will. Ja, oder durch die Dinge, wo wir sehr aktiv drauf einwirken, die sich schnell umsetzen lassen. Und danach kommt er noch so ab und zu mal vielleicht irgendwo eine kleine Mieterhöhung oder so.
Richtig. Ne?
So, und jetzt ist dein Take.
Richtig.
Dann macht es keinen Sinn zu warten.
Richtig. Also, wenn ich Vermögen aufbauen will, und das war meine eigene Geschichte in einer kleinen VV GmbH, Wohnung gekauft, wieder verkauft, erstes Mehrfamilienhaus gekauft, nach 3 Jahren mit 250.000 Gewinn verkauft, davon die nächsten 3 Mehrfamilienhäuser gekauft von diesem Gewinn. Wenn man Immobilienvermögen schnell aufbauen will, halte ich die 10-Jahresfrist für ein Hemmnis beim Vermögensaufbau, insbesondere wenn man die Wertsteigerung so schnell kreieren kann. Dann sollte man in einer Struktur kaufen, wo man relativ zeitnah mit einer sehr geringen Steuerbelastung wieder verkaufen
kann. Aber ich kann ja, also im Moment sind wir im Privatvermögen, da kann ich ja in Jahr 9 noch immer nicht verkaufen, weil es kostet mich 360.000 Euro Steuern, das ist Mist. Jetzt sagst du, okay, wenn das der Case ist, wenn du glaubst, du kannst in 3 Jahren den Wert um ein paar hunderttausend Euro steigern, dann musst du deshalb eigentlich wieder eine GmbH kaufen. Ja. Denk mal, hey, aber die kann ja nicht steuerfrei verkaufen. Ja. Aber sie zahlt halt verdammt wenig Steuern.
Sie zahlt, also eine VV GmbH, die darf auch Immobilien verkaufen, und zwar 3 Stück in 5 Jahren, und zahlt darauf nur 15% Steuersatz.
Nicht 45, genau. Oder nicht 42.
Und jetzt muss man überlegen, was könnte ich mit diesem Gewinn minus 15% Steuern 7 Jahre lang anfangen? Und hätte ich dann mehr in der Tasche, als wenn ich 10 Jahre warten muss, um den etwas größeren Gewinn, 100.000 Euro mehr steuerfrei mitzunehmen. Und ich komme immer in meiner Berechnung und meiner Eigenkapitalrendite oder meinem Zinseszinseffekt, komme ich immer darauf, dass die VV GmbH die bessere Lösung wäre an der Stelle.
Das ist jetzt, glaube ich, ein super unternehmerischer Gedanke. Da muss man erstmal reinfinden, diese Denke. Aber wie viel das wert ist, wirtschaftlich Geld früher zu haben und mit dem wieder arbeiten zu können, statt sich nur darauf zu fokussieren, kriege ich irgendwie diese Steuer vermieden. Also manchmal ist auch bei Handelsdeals, bei Immobilienhandelsdeals ist das ganz oft. Du kannst quasi 80% der Wertsteigerung in einem oder eineinhalb Jahren mitnehmen, oder du schleppst das über 4-5 Jahre und dann hast du die 100%. Es ist viel lohnenswerter, mehrmals das Geld mit diesen 80% zu rotieren innerhalb von diesen 5 Jahren. Ne? Und genau das Gleiche, sagst du, kann man eigentlich bei so einem Ding machen.
Ich meine, also man muss ja auch mal rein statistisch halten, die meisten eh ja keine 10 Jahre mehr. Aber ich kaufe mir eine Immobilie und weiß genau, dass ich die 10 Jahre behalten will. Das will mir schon häufig nicht in den Kopf. Ja. Und der zweite Punkt ist, man hört es ja häufig, dass Leute eine Immobilie 30-40% unter Marktwert gekauft haben. Mhm. wenn ich heute eine Immobilie 40% unter Marktwert kaufe,
muss ich eigentlich übermorgen verkaufen.
Verkaufst du übermorgen zum Marktwert weiter, ja, wenn das wirklich der Marktwert ist.
Und das
ist
die schnellste Art, Geld aufs Konto zu bekommen.
Richtig.
Eigenkapital ist der größte und bleibt immer der größte Engpass für das Wachstum. Eigenkapital und Bonität neben Akquise von Immobilien quasi. Ja. Und je schneller ich den Knoten gelöst kriege, wenn ich mal aus der Liga, ich schaffe es, ein paar 10.000 Euro über meinen Job zu sparen, hinkomme zu, ich hole aus solchen Immobilientransaktionen sechsstellige Beträge, 102.000, 300.000 Euro raus, bewege mich in eine völlig andere Liga von dem, was ich auf einmal kaufen kann. Dadurch macht man Meter, an einen Punkt zu kommen, wo man dann sehr, sehr schnell großes Vermögen aufbaut. Ne?
Ja, ja. Also wir lassen nochmal die Frage diskutieren mit Privat oder VV. Ne? Wir haben die Immobilie jetzt eigentlich privat gekauft in unserer Vorstellung und jetzt sagst du doch VV, weil ich dann flexibel sein kann. Das heißt, du hättest von Anfang an beim Kauf der Immobilie gesagt, boah, ich schaffe es, die wahrscheinlich in 2-3 Jahren zu entwickeln. Wir kaufen sie gleich in die VV. Weil wenn du sie nämlich nach 2-3 Jahren verkaufen willst, die VV zahlt, haben wir vorhin ausgerechnet, dann ist es 1,5 Millionen der bis dahin, ne, zahlt die 84.000 Euro Steuern.
Ja.
Und die hätten wir es quasi privat, wenn wir 170.000 Euro mehr Steuern bezahlen, weil die VV ganz grob hat die 15% und privat habe ich die 45, das ist das Dreifache. Das heißt, ich müsste von 84 mal 3 dann Steuern bezahlen, ne, beziehungsweise 170.000 Euro mehr. Also hat diese Entscheidung, dann doch eine VV zu benutzen, für unsere Rechnung hier, 170.000 Euro Steuern gespart.
Ja. Die können wir jetzt nur nicht auf alles andere oben drauf schlagen am Ende, weil manche Sachen gingen jetzt privat, jetzt sind wir doch wieder in der VV.
Genau, aber der Punkt schlägt quasi dann so ein bisschen die anderen, weil es natürlich ein fetter Betrag jetzt ist.
Also ich nehme bewusst eine zeitige Steuer in Kauf, kann aber viel schneller mein Portfolio skalieren.
Und für mich steckt jetzt auch eigentlich ein bisschen noch, wir vermischen jetzt ja ein bisschen Modelle privat und VV GmbH, indem wir hin und her springen. Ich glaube, der eigentliche Punkt ist, und du sagst das immer so treffend, jede Immobilie verdient ihre eigene Strukturentscheidung. Ja. Mal anders, das hier ist ja jetzt, wir haben mal kurz einmal den Deckel aufgemacht, mal in die Trickkiste reingeschaut und wieder zugemacht. Es gibt ja Unmengen solcher Dinge, die man tun kann, die teilweise viel weiter gehen, noch viel krasser funktionieren, komplexer sind und so weiter. Man muss das alles verstehen und dann muss man ernsthaft eine Immobilie steuerlich richtig durchdenken. Und am Ende entscheidet man sich für den Weg, der für diese Immobilie die eigenen Ziele und die eigene Situation dann die perfekte Kombination ergibt. Und das kann dann manchmal der Weg linksrum sein, mit so ein paar Tricks aus der Kiste, manchmal der Weg rechtsrum. Und man muss sich aber damit beschäftigen. Aber es gibt nicht das Ganze, man kann eben nicht nach Schema F sagen, ich mache das bei jeder Immobilie, bei jedem Mehrfamilienhaus mache ich die folgenden 14 Dinge und das war's dann. Weil es hängt von Details ab und es geht sehr, sehr schnell um viele 10.000 Euro.
Genau, aber was man trotzdem dann eben gut ableiten kann oder als Tipp da mitgeben kann, ist, wenn du vorhast, aktiv Werte zu heben und flexibel bleiben willst, ist es dann doch wieder clever, es in der GmbH zu
kaufen. Es ist zumindest eine Überlegung. Es ist ein Teil der Entscheidung.
Ja, wobei, wann würdest du es denn dann privat halten? Also wenn du sagst, ich hebe da jetzt massiv Werte und ich will schon die Option haben, das in 2, 3, 4, 5 Jahren verkaufen zu können, dann musst du es in die GmbH.
Nee, aber also bei mir ist es auch so gesplittet. Ich habe ja ein bisschen Portfolio auch in Dresden. Das sind eher das, was ich liegen lasse. Dort gekauft und das sind nicht die Entwicklungsimmobilien, die haben ihre städtische Wertentwicklung. Und
die
das, was ich
privat.
Genau, und das, was ich in Pirna habe, wo man dort schnell mal eine Wertsteigerung machen kann oder was ich damals im Erzgebirge auch gekauft hatte und dann wieder verkauft habe, das waren die Immobilien, wo man schnell eine Wertsteigerung reinentwickeln konnte. Und deshalb tue ich mich schwer mit der Entscheidung, brauche ich ein Holding, brauche ich eine VV GmbH. Und man muss quasi immer, wie du schon sagtest, immobilienspezifisch entscheiden und man sollte, das ist meine Meinung, man sollte auch nicht zu zeitig die VV GmbH gründen. Das verengt den Blick am Immobilienmarkt, weil ich dann eine Immobilie suche, die für die VV GmbH passt. Ich kann die Strukturen immer gründen, die Zeit habe ich, die Strukturen kann ich gründen, wenn ich die passende Immobilie dazu gefunden habe. Deshalb würde ich immer mit weitem Blick durch den Immobilienmarkt gehen, gucken, was sich rechnet. Das ist ja die oberste Pflicht. Wir wollen immer erstmal einen positiven Cashflow. Und erst wenn wir auf Basis des Cashflows die Kaufentscheidung getroffen haben, schauen wir uns die Strukturentscheidung auf Basis der steuerlichen Gegebenheiten an.
Ja. Jetzt bist du aber schon relativ weit als Investor. Ne? Du guckst Immobilien und im Zweifel gründest du noch VV GmbH dafür. Ne? Aber ja. Okay. Also trotzdem diese zwei Buckets, ich finde das super, eben so eine Guidance zu geben, dass du sagst, das, was ich langfristig wirklich halte, was einfach stetig sich im Wert entwickelt, wahrscheinlich eher wieder die A-Lage eben, das hat eine Tendenz zu privat. und das, wo ich aktiv Werte entwickle, Probleme kaufe und so hat eine Tendenz zur VV. Jetzt lass uns trotzdem bitte nochmal das VV GmbH-Spiel angucken, weil der ein oder andere Fix and Flip interessiert hört vielleicht zu und denkt, wunderbar, mein Fix and Flip-Business fahre ich jetzt mit 15% Steuer, das geht eben nicht, hast ja gerade schon darauf hingewiesen, da gibt es Grenzen. Du machst dann eine VV nach der anderen, wenn du in den fünf Jahren...
Ich bin ja hauptberuflich Steuerberater, ich würde mir das ohne zutrauen, eine Immobilie zu kaufen und dann volle Pulle, Vollzeit die Immobilie entwickeln und dann ich lasse das einfach so über diese 2 bis 3 Jahre geschehen, wie in dem Beispielsfall auch. Und dafür ist eine VV GmbH gut. Wer jetzt wirklich eine Vielzahl von Objekten, auch kleine Wohnungen, 10, 20, 30 Stück im Jahr kauft und verkauft, der muss 30% Steuern in einer Handels GmbH in Kauf nehmen. Ich will aber trotzdem auch hier noch einen Punkt machen. Wer das machen möchte, der sollte auch nicht gleich eine GmbH gründen, denn wir haben ja auch privat die Möglichkeit, eine Immobilie zu kaufen und wieder zu verkaufen.
Also wer das machen möchte, aber es noch nicht getan hat, sondern gerade anfängt.
Genau. Mhm. Und es gibt ja auch noch diese Idee, in eine Immobilie einzuziehen, wenn die gerade leer steht. Und viele denken, man muss über 2 Silvester hinweg drin wohnen, bis man sie steuerfrei verkaufen kann. Das ist aber nur dann der Fall, wenn die Immobilie am Anfang mal vermietet war. Ist die leer und ich ziehe ein, kann ich die selber steuerfrei wieder verkaufen nach wenigen Tagen. Und deshalb die ersten Flip-Objekte kann man auch so als Eigennutzobjekte tarnen, sage ich mal. Man kann natürlich wirklich mal übernachten, dann hat man schon die gesetzlichen Gegebenheiten erfüllt, ohne dass das irgendwie anrüchig ist oder so. Man zieht dort quasi mal ein, man muss sich auch gar nicht ummelden. Man kann einfach sagen, hier möchte ich jetzt wohnen, das gefällt mir dann nach wenigen Tagen nicht mehr und ich kann es steuerfrei verkaufen. Und dann kann ich erstmal 3 Objekte machen, meine Ehefrau kann 3 Objekte machen, so hat man schon mal 6 Fix- und Flip-Erfahrungen in den Track-Record für die Bank. Und dann kann man die Strukturen gründen, wenn man sagt, jetzt pushe ich das Thema richtig nach oben.
Ja, ja, okay. Super, glaube ich, in der Abgrenzung wichtig. Und dein Weg ist aber, VV GmbHs nicht zu überlasten quasi mit zu vielen Verkäufen. Da machst du im Zweifelsfall dann die nächste. Weil richtig. Das bei dir eh ein bisschen gemütlicher.
Also ich habe eine Sache noch nicht gemacht und das ist Neubau. Da stoße ich aber gerade ein Projekt an. Und so wie es jetzt aussieht, ist der Neubau so gelegen, dass ich dann auch mal kurz dort einziehe, wenn der fertiggestellt ist.
Ja.
Und das wäre auch eine Sache, weil ich privat noch kein Zählobjekt habe.
Ja.
Kann ich auch privat erstmal die 3 Objekte verbrauchen, wenn ich sie bauen und verkaufen will.
Ja, und dann kannst du ihn steuerfrei verkaufen.
Genau.
Ja. Okay, also ich glaube, jetzt ist das Modell klar, dass du sagst, weil du eben Häuser entwickelst, weil wir Häuser entwickeln, gemütlich, aber nicht so gemütlich, dass es 10 Jahre dauert und langfristig, sondern wir haben es jetzt in der VV GmbH gekauft. Wir haben es jetzt tatsächlich verkauft nach irgendwie 3 Jahren. Jetzt wollen wir das ein bisschen weiterspielen und auch in Richtung Vererben kommen mit dem Case. Ne? Weil da gibt es auch ein bisschen steuerliche Dinge zu betrachten. Und jetzt haben wir mal gesagt, für dieses Modell, okay, wir verkaufen und machen ungefähr, haben nachher in dieser VV, wenn dieses Projekt abgeschlossen ist, nach 3 Jahren, wie lange es jetzt gedauert hat, haben wir 350.000 Euro fertig versteuertes Geld liegen. Lasst uns doch nochmal herleiten.
Ah, das war jetzt, genau, ist jetzt lange her, ist jetzt ein paar Stunden her, dass wir es diskutiert haben. Es war 1,6 Millionen Euro.
1,5,
weil wir früher verkaufen. Genau. Minus erstmal Darlehen an die Bank müssen wir bezahlen. Ja. So. Ja. Darlehen an die Bank haben wir ausgerechnet, waren 940.000 Euro Restschuld ungefähr. Ne? Weil wir haben 1,5% Tilgung irgendwie ein paar Jahre lang, haben wir gesagt, 3 Jahre lang, so sind 950.000 ungefähr. Ja. So gut. Also dann bleiben noch 550.000 über von dem Kaufpreis. Mhm. Dann müssen wir die Steuer bezahlen.
85.
Die Steuer ist 85.000, hatten wir gerade ausgerechnet. 15% auf
84 ist irgendwann genommen.
Nee, muss ein bisschen mehr sein. Muss 15% auf 700.000 Euro sein in unserem Beispiel jetzt.
Ja, wir haben es ja schneller abgeschrieben. Genau.
Weil wir haben ja gerade nämlich die 800.000 als, in der VV GmbH hätten wir das nicht gemacht, ne? Mit dem Nutzungsdauergutachten.
Wäre nicht nötig gewesen,
wenn hätten wir nicht gemacht.
15% ohnehin haben,
ja. Ja, hätten wir nicht gemacht, weil wir den niedrigen Steuersatz in der VV GmbH haben und man der Bank gegenüber typischerweise die auch nicht schlecht rechnen will.
Hätten wir nicht gemacht? Trotzdem nicht.
In der VV GmbH eher nicht.
Weil 15% euch ist niedrig
weil du keinen steuerlichen Verlust der Bank gegenüber jahrelang durch sowas produzieren willst.
Man würde dann eher 2 Bilanzen abgeben, eine Handelsbilanz mit kleiner Abschreibung und eine Steuerbilanz mit großer Abschreibung, aber das ist der Gewinn in der VV GmbH wären so 550 gewesen.
Also und darauf, eher sogar.
Ja, 550 Gewinn, darauf 15% sind 85.000 Euro Steuern. So, jetzt haben wir gerade gesagt, 550.000 haben wir über nach Tilgung Bankdarlehen, minus 85 sind
465.
Und jetzt haben wir noch das Darlehen, also du hast noch das Darlehen von mir, das hast du ja, das haben wir endfertig gemacht, schuldest mir immer noch 100.000 Euro. Die zahlst du mir noch zurück und jetzt hast du noch 365.000 Euro.
Ja. Genau, ich habe da irgendwann gesagt, jetzt lassen wir es grob, 350.000 bleiben übrig.
Ne? Das ist also, das hast du verdient innerhalb von ein paar wenigen Jahren mit dieser Immobilie, die wir, wie besprochen, entwickelt und
verkauft haben. 0 Euro Eigenkapital.
Richtig.
Weil, das weil die hat ja dein Ehegatte gehabt.
Und die habe ich zurückbekommen, inklusive Zinsen.
Das könnte ja auch jemand anders sein, extern, wie auch immer. Aus aber
dünner Luft, 350.000 Euro.
Ne? So, und jetzt haben wir genau diesen Case, jetzt wollen wir in Richtung Vererben kommen und jetzt kann man sich selber überlegen, wie lange, jetzt müssen wir ja quasi ein ganzes Leben oder wirtschaftliches Schaffensleben fast forward machen. Wir haben jetzt nur einfach gesagt, wir machen jetzt quasi das Spiel noch ein bisschen weiter und würden jetzt, stellen wir uns vor, der Betrag muss ein bisschen größer werden. Warum? Weil der Schmerz beim Vererben größer wird, je größer der Betrag wird. Ne? Sonst hat man Freibeträge und so, das werden wir jetzt gleich erklären. Aber wir machen jetzt den Betrag ein bisschen größer, indem wir gesagt haben, wir kaufen für 350.000 Euro, machen wir jetzt quasi wieder denselben Case und kaufen ein Haus für dann 3,5 Millionen. Ja, also wir nehmen das wieder, entwickeln das, machen denselben Case, kriegen wieder dasselbe raus und dann haben wir am Ende 1 Million Euro in der VV GmbH auf dem Konto, was eben ein paar Freibeträge jetzt übersteigt, auf die wir gleich kommen. Und jetzt ist unsere Problemstellung, wir wollen das jetzt an die nachfolgende Generation übergeben. Ich bewerbe mich nochmal als Sohn von euch, der jetzt also 1 Million bekommen soll und die auch möglichst gerne in Gänze hätte, ohne dass dazwischendrin der Staat reingreift.
Du bist ja Sohn auf Probe. Vorübergehend.
Genau, ist auch, also du bist hauptberuflich Steuerberater, ich wäre dann gern hauptberuflich Sohn. Ja?
Eher einer auf der Negativliste in der Probezeit. Jetzt,
das Gute ist, wir haben uns auch vorher drauf geeinigt, ich habe nur ein Kind.
Genau, also das ist der Fritz, haben wir gesagt. Um es nicht
zu komplex, ich bin Fritz.
Das ist Fritz, wir haben 1 Million in der VV GmbH.
Wie kann man grundsätzlich erstmal vererben, wenn jetzt 1 Million, egal wo man die jetzt hat, aber...
Also vererben sollte man erstmal gar nicht. Vererben bedeutet immer, ich gebe es mit kalten Händen ab, ne? Wer seine Steuer gut strategisch optimieren will, der muss mit warmen Händen geben. Also verschenken ist dann das Pendant. Und es gibt, und das ist was Grundsätzliches, in der Erbschaftssteuer zwei Arten von Vermögen. Es gibt begünstigtes Vermögen, Erbschaft, Schenkung, Steuer selber, ne? Begünstigtes Vermögen und nicht begünstigtes Vermögen. Begünstigtes Vermögen ist zum Beispiel Land- und Forstwirtschaft, ist ein Gewerbebetrieb. Nicht begünstigt sind Aktien, Immobilien und Bargeld. Wir haben jetzt Bargeld oder Immobilien. Und jetzt haben wir in unserer GmbH eigentlich eine Mischform. Es ist eigentlich Betriebsvermögen, aber das Betriebsvermögen besteht jetzt nur noch aus Bargeld oder besteht nur noch aus Immobilien. Und da ist es so, dass das begünstigte betriebliche Vermögen, also zu nicht begünstigtem Vermögen wird, erst vielleicht nochmal, was der Unterschied ist, nicht begünstigtes Vermögen wird mit seinem tatsächlichen Wert bewertet, also Bargeld von 1 Million ist halt 1 Million.
Für die Erbschaftssteuer kostet Eigengeld an Erbschaftssteuer.
Wollen wir bitte kurz einmal Erbschaftssteuer nochmal, was passiert denn, wenn ich jetzt einfach so 1 Million vererbe oder verschenke?
Dann kommt es darauf an, wie hoch ist der Freibetrag?
Er ist unser Sohn.
Zwischen den unterschiedlichen Personen. Mein Ehegatte hätte 500 Freibetrag, du hast nur 400 als Sohn. Das heißt, von der 1 Million, die ich dir schenke, werden erbschaftssteuerlich oder schenkungssteuerlich 400.000 Euro abgezogen. Und auf die 600.000, bis 600.000 zahlt man gerade noch 15% Steuern. Oben drüber, 1 Euro mehr, sind schon 19%. Das ist also auch progressiv, die Erbschafts- und Schenkungssteuer. Mhm.
120.000 Euro.
Da du ja immer mal noch ein Geburtstagsgeschenk bekommst, sage ich mal, übliche Gelegenheitsgeschenke, würde ich jetzt mal sagen, wir adden jetzt 19% auf die 600.000. Und das sind 114.000 Euro Steuern, die du davon abgeben müsstest.
Ja,
das ist schon wieder ein sechsstelliger Betrag. Ja?
Das ist bei der Erbschaftssteuer so sprungfix, also immer auf den Gesamtbetrag.
Ja.
Okay, gut.
Also das ist schon bitter, das wollen wir echt vermeiden.
114.000 Euro, weil insbesondere, das finde ich nämlich schon immer, das Geld ist ja alles schon mal versteuert. Ne? Also das haben wir uns erarbeitet, indem wir unternehmerisch tätig waren mit der
Immobilie. Also ihr habt alles dafür getan, dass möglichst wenig versteuert wird.
Aber wir haben bereits Steuern bezahlt und jetzt möchte das Finanzamt nochmal, obwohl wir es nur unserem eigenen Sohn schenken wollen und das finden wir jetzt doof. Ne?
Ja, so. Genau.
Okay.
Und jetzt müssen wir immer das Ziel erreichen, aus nicht begünstigtem Vermögen begünstigtes Vermögen zu machen.
Ja.
Und
wir haben aber leider Bargeld, was nicht begünstigtes Vermögen ist.
In unserer GmbH.
Ja.
Und jetzt wäre es ein sehr, sehr leichter Weg, dieses Bargeld in begünstigtes Vermögen zu wandeln. Man könnte Betriebsvermögen kaufen, also kann man auch privat machen, zum Beispiel aus dem Bargeld eine Photovoltaikanlage in entsprechend Größe oder ein Windrad kaufen und sofort stellt man dieses komplette Vermögen erbschaftssteuerfrei. In unserer GmbH könnten wir sogar eine Immobilie kaufen. Ich habe zwar gerade gesagt, Immobilien sind nicht begünstigtes Vermögen, aber so eine Immobilie, die in einem Gewerbebetrieb ist, ist nur dann nicht begünstigtes Vermögen, wenn sie Dritten zur Nutzung überlassen ist.
Klingt ja erstmal nach Vermietung.
Wir müssen eine leere Immobilie finden.
Weil die ist aktuell nicht zur Nutzung überlassen. Richtig.
Und da gibt es ein relativ neues Urteil vom Finanzgericht Münster. Und dort wird quasi gesagt, dass es wirklich auf den einen Moment der Übertragung ankommt. Das heißt, auch eine Immobilie, die zur Vermietung angedacht ist oder die noch im Rohbau ist oder die gerade saniert wird, wenn ich die im Zustand also im leeren Zustand noch verschenke, im Rahmen eines Betriebsvermögens, das kann eine GmbH sein, eine GmbH und KUKA kann das sein, dann ist der schenkungssteuerliche Wert null. Du musst aber dieses Vermögen noch 5 Jahre behalten.
Es darfst aber dann vermieten. Also nochmal, ich nehme jetzt die Millionen, ich kaufe für die Millionen eine leerstehende Immobilie. Das ist jetzt bei einem Mehrfamilienhaus möglicherweise schwer, weil das ist selten ganz leerstehend. Das könnte zum Beispiel eine einzige, gar nicht so große Wohnung in München sein. Ja. Die gibt es noch und nöcher, Wohnungen für 1 Million Euro, die gerade leer stehen. Ne? Die kaufe ich, das ist eine ganz normale Wohnung, die zur Vermietung gedacht ist, die kaufe ich in die GmbH. In dem Moment kann ich die GmbH in Summe meinem Sohn steuerfrei schenken und dann nimmt der die Wohnung und vermietet die.
Muss die aber noch behalten, die Wohnung, oder was?
5 Jahre.
Die Wohnung behalten.
Oder die GmbH, die Wohnung.
Die Wohnung und die GmbH.
Das ist das begünstigte Vermögen. Ist ja nicht schlimm. Er nimmt die und vermietet die. Hat gerade 1 Million bekommen.
Weil die Wohnung auch?
Oder nur die GmbH-Anteile?
Ja, die Wohnung auch. Beides. Also die GmbH ist das Betriebsvermögen.
Ja.
Du darfst das Vermögen verkaufen, musst dann aber wieder in begünstigtes Betriebsvermögen investieren.
Also wir müssen eine andere leere Wohnung
kaufen. Genau, es gibt so eine Reinvestitionsverpflichtung dann. Ich würde die Wohnung jetzt da einfach behalten.
Ja.
Da gibt es wahnsinnig verrückte Fälle. Ich habe da mal neulich einen gehabt im Rahmen unserer Immocation Steuerklasse, war eine Teilnehmerin. Da hatten die Eltern um die 8 Millionen Immobilienvermögen. Und die Eltern waren aber schon 78 und 75 Jahre alt. Also die hätten jetzt quasi noch 90 Jahre leben müssen, um das in diesen 400.000-Euro-Tranchen übergeben zu können, ohne Erbschaftssteuer. Und das ist eine Sache, da habe ich häufig Unverständnis. Da begegnen mir immer so Widerstände. Die Tochter konnte jetzt die Immobilie für 7 Millionen kaufen von den Eltern. Und hat den Eltern im Privatvermögen die Immobilie abgekauft. Dadurch hat die Abschreibung gehoben, neue Zinsen auch generiert. Die musste nämlich die 7 Millionen von der Bank aufnehmen. Warum? Sie hat ihre Eltern ausgezahlt. Die Eltern haben jetzt dieses schlechte Immobilienvermögen in schlechtes Geldvermögen gewandelt. Nichts gekonnt, erbschaftssteuerlich. Aber das war eine alte Bauträgerfamilie und die hatten noch Bauland. Und jetzt haben die einfach das Bauland, was die auch noch hatten, leerstehend, 1,5 Millionen wert, in eine GmbH und KUKA gepackt und haben die 7 Millionen, die sie eben bekommen haben, dort rein investiert und bauen auf diesem Bauland jetzt quasi noch eine Immobilie. Und kurz bevor die fertiggestellt ist, verschenken die diese GmbH und KUKA als begünstigtes Betriebsvermögen, weil leerstehend noch, an die Tochter. Und so wurden in Summe 8 Millionen Immobilienvermögen steuerfrei gestellt. Das geht bis 26 Millionen pro Elternteil. Und was ich aber nicht verstehe, häufig tun sich die Erben schwer, und das ist für mich ein Grund auch, warum ich nie vererben würde, die Erben tun sich häufig schwer, zur Bank zu gehen und ein Darlehen aufzunehmen, weil sie es noch nie mussten. Für die Eltern war das normal. Die haben selber das Vermögen aufgebaut oder die Großeltern. Mhm. Wenn meine Kinder eine Immobilie von mir haben wollen, die muss gekauft werden mit Fremddarlehen. Das ist die Feuertaufe. Und das kann ich nur allen Erben mitgeben. Wir reden in der Steuerklasse relativ häufig über diese Themen, weil das häufig passiert, dass die Eltern die Immobilien anbieten müssen wie Sauerbier. Ich denke, warum haben die Kinder keine Lust drauf? Ne? das muss auch irgendwie vielleicht erzwungen oder vorgelebt werden, dass die Kinder ein Darlehen aufnehmen und die Immobilie bei den Eltern abkaufen. Und jetzt haben die Eltern die Chance, weil eine Immobilie wandelt man einfach in begünstigtes Vermögen, gerade wenn sie vermietet ist. Man müsste die erst entmieten. Aber wenn du die Immobilie abkaufst und von dem Cash eine neue Immobilie kaufst, die leer steht, dann hast du auf einen Schlag, also in dem Fall, ich hatte es ausgerechnet, mit den 8 Millionen, die hat 1,3 Millionen Erbschaftssteuer gespart und hat damit gleichzeitig noch den Bestand vergrößert. Aus den 7 Millionen sind dann 14 Millionen geworden, der Neubau kurz vor der Fertigstellung.
Muss ich auf diesem Grundstück überhaupt bauen?
Man kann auch nur plattes Land übergeben.
Weil das ist ja auch nicht anderen zur Nutzung überlassen.
Ja, aber die wussten sonst nie, wie die 7 Millionen Cash niederkriegen sollten.
Also ah, ja, ja, gut,
die,
das ist natürlich
die mussten
ja,
dort quasi noch
Problem.
Ein.
Ja, ja, ja.
Wer kennt es nicht, ja.
Ja, ja.
Die mussten dort quasi noch Neubau
richten. Wer kennt es nicht, das Problem?
Jetzt mal, dieser Neubau mit QNG-Standard in der KG, wo ja die Verluste durch die Transparenz dieser KG auch durchgereicht werden. Also die Tochter, die hat jetzt nicht nur den alten Bestand optimiert, sondern die hat auch steuerlich optimierten neuen Bestand bekommen mit degressiver Abschreibung und Sonderabschreibung für Mietwohnungsneubau. Und das alles, also die zahlt nie wieder Steuern.
Also ich will gleich noch, weil Vererben auch so wichtig ist und wir das ja hier so vollständig wie wir es hinkriegen, dieses generell Verkaufen statt Vererben nochmal beleuchten und dann noch den 300-Einheiten-Hack. Möchte aber vorher unbedingt noch auf das Webinar hinweisen, was wir mit dir haben. Es gibt 3 Live-Termine, immocation.de/Steuerwebinar, kann man sich anmelden, 100% kostenlos. Da gibt es einmal sehr, sehr strukturiert alles, was es zu wissen gibt als Immobilieninvestor zum Thema Steuern sparen. Also
mit Bildern, Grafiken.
Grafiken zum Mitkommen mit VV versus Holding, mit richtig Vererben, mit richtig Sanieren, mit Kaufpreisaufteilung, Restnutzungsdauergutachten, alles und viel mehr, was hier in diesem Podcast war auch. Genau, sehr, sehr strukturiert und ohne so blöde Rückfragen von Stefan und mir zwischendurch. Aber mit der Möglichkeit für euch Fragen zu stellen, die dann auch im
Webinar viele Sachen wirklich zum Nachmachen. Ne?
So
macht man
werden,
sich dann Screenshot von der Folie und so. Und also sehr, sehr wertvoll.
Ja, genau. So, jetzt nochmal grundsätzlich. Ich muss erstmal nochmal meine Begeisterung ausdrücken über diese Art des Vererbens. Das ist Wahnsinn. Ich möchte mal kurz ein paar Cases durchgehen. Du hast gerade schon gesagt, ein leeres Mehrfamilienhaus ist schwer zu bekommen. Ja. Ja,
also ein ganz leeres
Mehrfamilienhaus. Wir dann mal, kann zu dem Zeitpunkt auch leer sein.
Schön, in Magdeburg haben wir mal.
Magdeburg war das dann so. Ne? Das war eben auch so Art Sondervermietungsding, wo dann auch die Leute nach ein paar Monaten ausgezogen sind. Wir wollten dann sanieren und dann war das ganze Haus leer.
Muss ja keine Wohnimmobilie sein. Ich habe neulich gelesen, dass sehr viele Gewerbeimmobilien, sehr viele Büroimmobilien leer stehen in Deutschland. Das soll sogar demnächst eine steuerliche Förderung kommen, wenn man die zu Wohnimmobilien umbaut.
Ja, ja.
Oder zumindest eine, also wenn es schon keine steuerliche Förderung war, dann mit KfW-Mitteln oder ähnlichem. Und jetzt könnte man sozusagen von dieser Liquidität dann leerstehende Büroimmobilien kaufen, sich den Umbau noch fördern lassen und dabei noch Haufen Erbschaftssteuer sparen.
Ja. Würde es auch funktionieren in unserem Case jetzt wieder? Wir hatten dann ja irgendwann diese 350.000 und kaufen wieder dann was dann wahrscheinlich 30 Wohnungen oder wie auch immer. Wir sind ja mittlerweile geübte Monteursvermieter, haben da dann ein Monteurshaus draus, das war jetzt unser Geschäftsmodell und dann bieten wir das einfach nicht mehr an. Ja, die Monteure gehen ja raus nach ein paar Tagen oder der längste ist, weiß ich nicht, 3 Wochen da. Und dann ist die irgendwann leer. Das erzeugen wir bewusst quasi den Zustand und dann können wir so die GmbH-Anteile übergeben. Und dann bekommt der Erbe, also in dem Fall ich, eine GmbH mit einer leeren Immobilie. Die hat dann, wie würde ich das dann verwerten? Weil ich muss sie behalten.
Ja.
Kann sie aber jetzt dann wieder normal vermieten. Mhm. Jetzt haben die Monteure die vielleicht ein bisschen runtergerockt, aber ich könnte sie dann wieder normal vermieten. Ne? Und hätte ja dann, die wurde ja schon getilgt, hat massiv gute Mieten wahrscheinlich sich entwickelt. Ich habe ja hoffentlich top in Schuss. Sonst würde ich es eh nicht nehmen. Ne? Dann würde ich von vornherein wieder super. Das saure Bier vermuten. Nee. Nee, okay. Grundsätzlich sagst du, verkaufen, du willst gar nie vererben.
Nicht das Vermögen. Also diese, in meinem Beispiel, weil diese Anteile dann bei der GmbH, die machen als Vererbung mehr Sinn. GmbH-Anteile sorgen immer für eine Einkommensteuer, wenn man die verkauft. Auch diese leere Immobilie in der GmbH und KG mit diesem Neubau drin, die können dann verschenkt werden. Aber dem ersten Schritt geht immer ein Verkauf voraus der Bestandsimmobilien. Du musst dieses Immobilienvermögen erst in Geld umwandeln, um die Liquidität zu haben, um in begünstigtes Betriebsvermögen zu investieren.
Na, ich könnte doch auch warten, wenn es eine einzelne Wohnung ist, bis sie leer ist.
Okay.
Ja gut, aber okay, du sagst, ja. Dem geht ein Verkauf voran, aber...
Ja, man kann warten und die dann in dieses Betriebsvermögen einlegen. Also ich weiß jetzt aber nicht, ob die also Mieterschutzrechte dem entgegenstehen. Ich kann sie ja jetzt nur sehr, sehr schwer. Also da, ich müsste dann so einen Move machen wie Eigennutz, ja, wo ja, ich dann die Eigennutze und so. Das halte ich.
Nee, es geht mir nicht darum, die quasi.
Sondern wenn sie eh leer wird.
Wenn sie leer wird.
Aber das kommen ja die Leute meistens, wenn dann die Erbschaftssteuer so schon die Eltern alt sind, man jetzt Bedenken hat, ob man die nächste 10 Jahre
nicht mehr, will man nicht mehr 10 Jahre warten. Und
das, was ich hier quasi vorgestellt habe, das ist ein Abkauf, eine Bankfinanzierung und die Erben können sich schon auf dem Weg dorthin zu einer Ersatzimmobilie machen, zu einer leeren, die dann von den Eltern gekauft wird für der Liquidität. Ja. Das lässt sich vom Timing her und vom strategischen her, lässt sich das schön zeitgleich anstoßen alles und dann hat man wenige Notartermine und stellt ein Millionenvermögen erbschaftssteuerfrei. Zu warten, ob und wann diese Immobilie in München gerade leer wird, diese Wohnung, dort fehlt mir so ein bisschen der strategische Ansatz, zumal ja, Stefan, wenn du dann wieder eine leere Wohnung hast und die dann vererbst, hast du immer noch die alte Abschreibung des Rechtsvorgängers. Mhm. Auch hier würde ich ja neben der Erbschaftssteuer immer noch gerne die Einkommenssteuer optimieren, indem ich erstmal kaufe, die Abschreibung hebe, neues Darlehen aufnehme, neue Zinsen generiere und dann die von den Eltern gekaufte Immobilie vererben oder verschenken lasse.
Mhm. Ja, einig. Okay.
Das kann eben ein externer Verkauf sein. Ne, auch der Bestand.
Auch das, genau.
Ja, oder halt quasi, also wenn die, was ist, wenn ich jetzt eben sage, ich habe also eigentlich gar keinen Bock auf Immobilien und da ist erstmal dieser Bestand. Dann
müssten wir über eine Enterbung reden.
Ja.
Aber wenn ich die Immobilie liebgewonnen habe,
also dann
könnte ich ja auch aus meiner GmbH mir als Privatperson die Immobilie verkaufen, weil ich die gerne behalten möchte. Das ist irgendwie meine lieblingsvermietete Immobilie.
Ja.
Ne? Die finanziere ich privat neu. Jetzt hat die GmbH die Millionen auf dem Konto als Geld und jetzt kauft die GmbH, die ich hinterher dann verschenken möchte, kauft jetzt das begünstigte, also eine leerstehende Immobilie, dann verschenke ich die GmbH.
Ne? Einziges Problem wäre die Grunderwerbsteuer aus der GmbH heraus.
Ja, die nach ich privat.
Noch in Kauf nehmen müsste.
Ja, das stimmt. Ja, genau.
So, ja. Dann lassen Sie es nochmal ganz, ganz crazy gehen. Ich könnte darauf die Idee kommen, auf 300 Einheiten aufzustocken. Unser Co-Investor Roti läuft auch seit Jahren rum mit der Vorstellung, dass er irgendwann 300 Einheiten Portfolios bündelt und die quasi so im Warenkorb hat, weil die sich ganz gut verkaufen lassen, weil reiche Leute, in dem Fall jetzt hier in München, gerne 300 Einheiten auf einen Schlag kaufen. Warum machen die das?
Weil es eine Regelung gibt im den Erbschaftssteuerrichtlinien, die sagt, selbst wenn Immobilien vermietet sind und eigentlich innerhalb eines Betriebsvermögens nicht begünstigtes Vermögen sind, die schiere Anzahl von 300 Wohnungen, das muss nicht geteilt sein, ne? Das kann auch ein einheitliches Mehrfamilienhaus sein. Mit
aber 60 in einer Wohnungen, GmbH?
In einer GmbH oder in einer GmbH in KKG.
Nicht privat.
Dieses Vermögen von 300 Einheiten wird aufgrund der Masse zu einem kaufmännischen Geschäftsbetrieb und damit zu begünstigtem Betriebsvermögen. Und der Wohnungsbegriff, der ist hier sehr weit, also ein Wohnungsbegriff wird so definiert 18 Quadratmeter und du brauchst einen Anschluss für einen Herd und einen Anschluss für Wasser. Dann ist der Wohnungsbegriff erfüllt. Und das steht auf, wie soll ich sagen, das ist quasi die Meinung der bayerischen Finanzverwaltung, die pushen das jedes Jahr, dass das in Richtlinie 13b.17 Absatz 3 immer noch in den Erbschaftssteuerrichtlinien enthalten ist. Darauf können wir uns berufen. Und deshalb ist das für uns noch anwendbar. Steht nicht im Gesetz, ist quasi eine sehr begünstigende Verwaltungsmeinung.
Heißt, entweder
300 günstige Wohnungen finden.
Naja, oder eben den, ich glaube, das hattest du beim Vorbesprechen gesagt, ja. Ne? Also, oder lass uns mal sagen, ich habe für 20 Millionen Euro 20 schöne, große, vermietete Wohnungen in München. Das ist das, was ich eigentlich vererben möchte. Diese 20 Wohnungen, die aber wahnsinnig viel wert sind. Jetzt fehlen mir leider 280.
Ja.
Jetzt kann ich mir 280 mal kompletten Kernschrott, Hauptsache Wasseranschluss, 18 Quadratmeter hast du gesagt, und ein Herd kann man anlangen. Ne? Also, was war dein Beispiel? Einen leerstehenden, runtergewirtschafteten Plattenbau irgendwo auf dem Land, den kein Mensch jemals noch wieder Betrieb nehmen möchte?
So schlimm muss es gar nicht sein. Ich hatte den Beispielsfall tatsächlich, da wurden noch 111 Wohnungen gebraucht.
Ja.
Nur. Und diese 111 Wohnungen, 36.000 Euro, die gibt es zum Beispiel in diesen DDR-Plattenbauten. Auch bei mir in Pirna gibt es da noch welche. Du bietest sie
zufällig an in 300er-Paketen, oder?
Immocation.de/300.
Ja, genau.
Ja.
Und guck mal, wenn Leute die Seite
wirklich aufrufen, die gibt es leider nicht.
Ja, aber es gibt Leute auch auf der Mastermind, hat Thomas Schröder da einen Fall vorgestellt, für 1.000 Euro eine Wohnung gekauft, wo die Leute, die dann immer nur, die kriegen es nicht saniert, die zahlen dann einfach die Hausverwalterkosten, die sind froh, wenn die so eine Wohnung loskriegen. Ja. Und ich hatte in der Praxis bei unseren Teilnehmern mal einen Fall, da wurden 111 Wohnungen gebraucht. Und in Brandenburg beispielsweise, wo es solche Straßen gibt, die kann man häufig mit 8 oder 9% Rendite kaufen, die Wohnung. Die sind noch vermietet. Und da war die Rechnung so, dass die...
Noch, sagst du.
Also ich habe auch in so einem Portfolio, wo ich 102 Einheiten drin habe, das sind 35 Einheiten in solchen Bauen. Und ich habe dort Vollvermietung drin. Ne? Werden günstig vermietet in Randlage von Leipzig. Also auch solche Wohnungen sind gefragt. Super leicht saniert, Schema F über jede Wohnung drüber gelegt. Die haben alle denselben Schnitt, da kommt dieselbe Küche rein, dieselben Badgarnituren. Das ist kein schlechtes Investment. Und mit 8-9%, ich bin sogar im zweistelligen Bereich dort bei der Rendite, weil ich die aus einer Zwangsversteigerung günstig gekriegt habe. Zurück zum Beispiel, 111 Wohnungen mal 36.000 Euro, so war die Rechnung, dass man quasi für 4 Millionen die fehlenden Wohnungen noch gekauft hat, die auf die 300 nötig waren, um diese Zahl zu erreichen. Und der Bestand vorher hatte ungefähr einen Wert von 22 Millionen. Darauf bezahlt man 27% Erbschaftssteuer, also 5.940 Euro. Jetzt haben wir
5,9 Millionen.
Was habe ich gesagt?
5.000 Euro.
Dann
5,9.
Ist ja meine Beraterrechnung teurer. Nee, 5,94 Millionen Erbschaftssteuer. Und jetzt kaufen wir für 4 Millionen Immobilien zu, die sogar nicht die schlechteste Rendite haben, und sparen 6 Millionen Steuern dadurch, weil wir die 300 Einheitengrenze überschritten haben.
Und dann vererben wir eine GmbH mit 300 Einheiten. Ja. Und jetzt
steuerfrei, ne?
Steuerfrei ist Wahnsinn.
Serious.
Verrückt.
Man kann
verrückt.
Einfach, also ich verstehe, warum Leute das als unfair empfinden. Komplett erschließen muss es sich einem ja nicht, aber es existiert diese Möglichkeit.
Ja. Ja. Okay, und dann mit den 300 Einheiten, die erbt dann ja, also in dem Fall wäre ich auch wieder gerne der Erbe, nehme ich ja die Rolle. Jetzt erbe ich die 300 Einheiten.
Jetzt hängt aber etwas Arbeit dran, Marco.
Ja, jetzt habe ich ja wirklich diesen Betrieb geerbt. Mhm. Aber die kann ich ja jetzt relativ schnell wieder verkaufen.
Auch hier würde ich diese 300 Einheiten auf die nächsten 5 Jahre noch behalten, damit es begünstigtes Betriebsvermögen bleibt.
Okay, aber da verstehe ich schon auch den sauren Bierpunkt ein bisschen. Hm? Mhm. Das ist dann jetzt schon wieder auf 5 Jahre, jetzt betreibe ich Plattenbau, das muss ja dann der Erbe schon auch wollen. Ne?
Ja, also, genau.
Ja, okay.
Dann lieber... dann lieber diese 6
Millionen. Dann lieber 6 Millionen,
genau. Das ist die bessere Alternative.
Sollen wir mal den Stundenlohn von Plattenbaubetreiben ausrechnen für 6 Millionen Steuern? Ja. Und aber letzte Frage, kann ich die GmbH, in der die 300 Einheiten drin sind, die kann ich dann auch auf mehrere Personen verteilen? Also ich kann auch mehrere Menschen mit jeweils zum Beispiel jetzt 3 Personen mit 33% dieser GmbH beglücken?
Genau. Das geht. GmbH-Vermögen ist begünstigt. Du brauchst 25% mindestens.
Ja.
Das ist bei Kapitalgesellschaft so eine Mindestgrenze. Aber du kannst auch dann, man kann sich zu dritt zusammenschließen, 33%, sammelt die 300 Einheiten und jeder kann dann an seine Nachkommen diese 33% begünstigt weitergeben.
Kannst schon geile Sachen ausbauen, ne?
Ja. Also, das war eine unfassbare Folge. Vielen herzlichen Dank. Denkt an immocation.de/Steuerwebinar. Da kann man mit dem netten Herrn ungefähr 1,5 Stunden verbringen. Wir haben genau 3 Live-Termine, da erklären wir alles sehr, sehr strukturiert. Und ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Mir hat es riesen Spaß gemacht. Vielen Dank, Martin, für die unglaubliche Folge. Danke, Stefan. Bis zum nächsten Mal. Ciao.